Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, Ihrem Podcast im Karl Auer Magazin. Die Diplom-Ingenieurin Sabine Krön, unser heutiger Gesprächsgast, verfügt über langjährige Erfahrung nicht nur als Führungskraft, sondern auch als Lehrberaterin für systemische Organisationsentwicklung und als systemische Beraterin für Großunternehmen und Mittelstand in Organisationsdesign, Strategie, Führung und Teamentwicklung. In ihrem äußerst praktischen Buch 42 systemische Hacks bietet Sabine Krön handliches Interventionswerkzeug, das unerwartete Lösungen für Führung und Organisationsberatung wahrscheinlicher werden lässt. Ausgangspunkt sind die oft irritierenden Situationen im Alltag aller, die in und mit Organisationen leben und arbeiten. Und Ausgangspunkt ist ein dezidiert systemtheoretisch gefasstes Verständnis von Organisationen als soziale Systeme. Was ist daran so anders als an einem eher landläufigen Verständnis? Inwiefern braucht gute Hackpraxis gute Theorie? Für wen? Und wie sind die systemischen Hacks angelegt? Sabine Krön im Gespräch bei Karl Auer Sounds of Science. Hallo, liebe Sabine Krön. Ich freue mich, dass du hier bist bei Karl Auer Sounds of Science im Gespräch und vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Hi.
Danke für die Einladung, Matthias.
Na gern. Bei dem Buch, um das es geht, habe ich mich auf die Einladung oder über die Einladung selber sehr gefreut, dass ich es einladen kann. 42 systemische Hacks. Ja, das ist der Titel des Buchs, das gerade erschienen ist. Übrigens kein geringerer als Rudolf Wimmer hat ein sehr schönes Vorwort geschrieben dazu. Da kommen wir vielleicht noch zu. Und im Untertitel des Buches heißt es Unerwartete Lösungen für Führung und Organisationsberatung. Das ist auch schon ein Feld aufgemacht. Ne? 42 systemische Hacks. Sind jetzt die Hacks die unerwarteten Lösungen? Oder machen sie die Lösungen wahrscheinlicher? Oder um es in eine kurze Frage zu bringen, was meint Hacks in deinem Buch?
Hacks schon mit einer kniffligen Frage an. Sind Bleib sie passen. Lösungen oder machen sie die Lösungen wahrscheinlicher? Ich fange mal an mit der Erklärung, was sind eigentlich Hacks? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere Zuhörer, dann weiß es nicht. Im ursprünglichen Wortsinne war es ja das unerlaubte Eindringen in IT-Systeme. Mhm. Und diesen Gedanken habe ich mit aufgegriffen, weil in meinem Buch geht es um Denkhacks und die sollen eindringen in klassische Verständnisse von Organisationen, die aus systemischer Sicht oft wenig brauchbar sind. Also Organisationsverständnisse sollen gehackt und irritiert werden. Und über die Jahre hat ja dieser Begriff nochmal eine zweite Bedeutung bekommen. So Lifehacks, die haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die kennst du ja auch, wie man Fahrräder repariert, wie man IKEA-Regale anders nutzen könnte oder IKEA-Gegenstände. Mhm. Und der bekannteste ist vielleicht der Lifehack, dass man ein Post-it faltet und das Bohrloch an die Wand klebt und dann nicht das Problem des Bohrstabs auf dem Boden hat, weil das Post-it aufgefangen hat. Und so ist es auch in dem Buch gedacht, dass man Lösungen findet, die man unerwartet findet, die zweckentfremdet werden, also die auf eine andere Art und Weise entstehen, als es üblicherweise der Fall ist.
Ja.
Also das ist ein Hack und der Denkhack im Buch erklärt und machen sie Lösungen wahrscheinlicher oder sind es die Lösungen? Ich würde sagen, sie machen die Lösungen wahrscheinlicher und sie machen aber auch gängige klassische Lösungsvorstellungen unwahrscheinlicher.
Ah, das ist aber ein wichtiger Dreh, genau.
Ja. Mhm. Und warum sage ich das so? Als Systemiker wissen wir natürlich, dass wir in Organisationen intervenieren können, aber nicht wissen, wie die Intervention wirkt. Wir können von Wahrscheinlichkeiten reden, aber wir können es nicht determinieren. Mhm. Und es wäre etwas vermessen zu sagen, dass die Hacks die Lösungen sind. Mhm. Deswegen bleibe ich bei der Formulierung, sie machen sie wahrscheinlicher.
Ja, wir bleiben da noch ein bisschen dran, wenn wir auf die Struktur der Hacks kommen, wie die dargestellt sind im Buch. Ich schiebe das nochmal kurz weg. Du hast es ja schon angesprochen. Der Ausgangspunkt ist ein Verständnis von Organisationen, das systemtheoretisch gefasst ist. Also Organisationen als soziale Systeme verstehen. Das ist so bekannt, wie es oft wahrscheinlich noch nicht so richtig verstanden ist. Was ist denn daran eigentlich
Ganz kurz nochmal so anders als an diesem landläufigen Verständnis, was da dann manchmal auch zu der Notwendigkeit der Hex wird. Und ich will gleich noch mitfragen, das ist ja halt sozusagen eine theoretische Grundfigur, wenn man so will. Und wie viel Theorie braucht gute Hackpraxis? Und für wen? Und zwei Fragen in einer. Drei.
Also zwei, ich trenne dich.
Okay.
Also die erste Frage war ja, was ist denn so anders an dem systemischen Verständnis als an dem landläufigen Verständnis von Organisationen? Landläufig treffe ich immer wieder auf Verständnisse, dass Organisationen, das habe ich schon gesagt, durchsteuerbar wären, determinierbar wären, dass man sieht es ja oft an Organisationen, die dann Zielsysteme kaskadieren, aufwendige Budgetprozesse machen, also immer die Vorstellung haben, sie könnten alles durchplanen. Und dabei ignorieren sie aber, dass unterwegs das Unerwartete kommt. Sie ignorieren oder sie übersehen vielleicht auch, welche Rolle die soziale Dimension in den Entscheidungsprozessen hat. Und systemtheoretische Ansätze berücksichtigen eben insbesondere das soziale Geschehen, die Entscheidungswege, die gewählt werden. Und dann kommt man oft zu anderen Interventionen in Organisationen, als wenn man von Planbarkeit oder auch von Rationalität, von vernunftbasiertem Handeln ausgeht. Und das wird in diesen 42 Hacks systematisch nochmal aufgearbeitet, beschrieben und ja, einsortiert.
Systemisch-systematisch, ein schönes Wortspiel, zu dem du mich jetzt gerade einlädst. Der Rudi Wimmer hat es in seinem Vorwort auch nochmal versucht, sozusagen einzuordnen. Und du hast in deiner Einleitung, bereitest du sozusagen das Terrain, was man systemtheoretisch, systemisch drauf haben sollte, angeboten, um dann zu gucken, wie ist die Ordnung zu verstehen der Hacks? Weil eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, das Angebot, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen, geht von ganz alltäglichen Erfahrungen aus. Ganz alltäglichen Erfahrungen, die hast du in so Kästen gesetzt mit Sätzen, mit so typischen Äußerungen. Und dann gibt's eine Sortierung nach so typischen Situationen oder nach Voraussetzungen in Organisationen. Also wenn man in Paradoxien gerät beim Beobachten und Entscheiden, das kann man niemand vorstellen, der das nicht erlebt, wenn er entscheiden muss. Entscheidungsprämissen, das ist wieder so ein systemtheoretischer gefärbter Begriff, dann Rollen, Führung, Beratung, Veränderung. Rollen, Führung, Beratung heißt auch, ich komme gleich zur Frage, dass es auch für Führungskräfte und für Beratende beide sehr sinnvoll ist, sich mit diesen Hacks zu beschäftigen. Vielleicht kannst du noch kurz was sagen zu dieser Sortierung, wie man dann reinkommt. Das ist also nicht so gedacht von vorne bis hinten, sondern man kann wirklich irgendwo reingehen und sagen, da suche ich jetzt was, da suche ich einen Hack. Was hat
Ja,
bei dieser Sortierung geleitet?
es war eine nicht ganz einfache Entscheidung, wie ich vorgehe. Ich will ja auf der einen Seite nicht Niklas Luhmann erklären und zu sehr in die Theorie eingehen. Auf der anderen Seite ist es ja nicht möglich, ein Methodenbuch zu schreiben, was auf alle Situationen in Organisationen eine Antwort finden kann. Und ich habe so einen Mittelweg gewählt, indem ich auf der einen Seite ein kurzes Theoriekapitel ganz am Anfang geschrieben habe. Auch da war die Überlegung am Anfang oder am Ende. Ich habe mich jetzt für den Anfang entschieden. Das geht 3, 4 Seiten, sodass man eine Grundidee hat, was überhaupt eine Organisation als soziales System ist. Und dann gibt es 6 Kapitel oder 6 Teile, so heißen sie. Jeder Teil ist mit einem kleinen Input versehen, der auch nochmal systemtheoretische Denkfiguren aufgreift. Und dann kommen die Hacks zugeordnet zu diesen Teilen. Und diese Hacks sind alle inspiriert von tagtäglichen Situationen, die ich erlebe, in Organisationen, Sprüche, die ich höre. Und die habe ich aufgegriffen, systemtheoretisch neu geframed. Und dann endet jeder Hack mit was tun, was lassen. Das ist ein bisschen paradox, weil manche als Systemiker denkt, man dürfte keine Gebote oder Verbote erteilen. Aber man hat ja die Wahl, es zu tun oder zu lassen. Insofern ist es paradox, es ist richtig und falsch, zur gleichen Zeit es zu schreiben. Und nochmal so zu den 6 Teilen. Ich würde, wenn ich einen Tipp geben dürfte, sagen, lest Teil 1 und Teil 2 am Anfang, diese beiden Teile mit den Hex. Und danach hat es so den Charakter von, man kann was Einzelnes rauspicken, wenn man es mal auf dem Nachttisch abends liegen hat und ein Problem in seiner Organisation hat, dann kann man mal durchblättern und sagen, oh, da könnte ein Hack dabei sein, der eine Antwort auf eine Fragestellung ist, die ich gerade im Kopf wälzen muss oder wälzen darf.
Das ist ein guter Tipp, das auf den Nachttisch zu legen, einfach um es griffbereit zu haben, am nächsten Tag, wenn man da und damit rechnet oder so. Wir nehmen mal zwei Hacks raus, einfach um so ganz kurz da ein bisschen einen Einblick zu kriegen. Es gibt den Hack 10, da geht es um Personal als unflexible Entscheidungsprämisse. Das heißt, das Personal ist irgendwie immer da. Und jetzt, in der Kapitelüberschrift heißt es Joker, Ass oder Lusche. Ne? Also so Zuschreibungen, die man manchmal hört und erfährt. Und zunächst geht es ums Thema, dann zu checken, was ist zu erwarten, also wie gestaltet sich die typische Situation, und dann geht es darum, was ist eher zu tun und was ist eher zu lassen. Was ist so typisch an so Fragestellungen, Joker aus der Dusche, Personal als unflexible Entscheidungsprämisse? Was passiert denn da?
Passiert da? Ich nochmal einen Minischritt zurück. Also das Wort Entscheidungsprämisse ist ja für viele wahrscheinlich unbekannt.
Ja, genau.
Deswegen gebe ich ja den Ratschlag, Teil 1 und 2 zuerst zu lesen, weil da wird das Konzept von Entscheidungsprämissen erklärt. Und Personal ist eine von drei Entscheidungsprämissen, die man entscheiden kann.
Okay.
Die Entscheidungsprämisse Personal hat eine schwierige Herausforderung, nämlich wenn man Personal mal eingestellt hat, wird man es in der Regel ja erstmal nicht mehr los, wenn man feststellt, man braucht die Leute nicht oder sie haben sich nicht so entwickelt, wie man will.
Ja.
Und heute erlebe ich in Organisationen vor diesem Hintergrund ganz viel Engagement und auch ganz viel Initiativen, wirklich die richtige Person auszuwählen. Also es gibt eine Denkschule, die so sagt, wir müssen jetzt die Leute durch Assessment Center laufen lassen. Wir prüfen die ganz genau. Wir geben richtig viel Geld aus, um die richtige Person an der richtigen Stelle zu haben.
Mhm.
Und dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Nur geht man natürlich davon aus, dass man sehr konstante Verhältnisse hat und in 5 Jahren möglicherweise noch die gleiche Situation vorfindet und diese Person passt. Das passt allerdings nicht mehr in unsere heutige Welt. Ganz häufig stellt man jemand ein und stellt dann nach 5 Jahren fest, die Umwelt hat sich so geändert von der Organisation, dass ich eigentlich eine andere Person an dieser Stelle bräuchte. Und dann habe ich vielleicht am Anfang ein Ass eingestellt, nämlich den topqualifizierten Mitarbeitenden, und stelle fest, jetzt kommt ein neues Spiel und dann ist diese Person plötzlich eine Lusche, nicht weil sie schlechter geworden ist, sondern weil sie nicht mehr zum Spiel passt. Mhm. Oder sie ist vielleicht der Joker, weil sie irgendwas kann, zum Beispiel noch ein IT-Wissen hat zu KI, was ich gar nicht vorher abgefragt habe in der Stellenbeschreibung, und das kann ich jetzt nutzen.
Mhm.
Also das ist ein bisschen gemeint mit dieser unflexiblen Prämisse, die heute vielleicht Ass ist, morgen Joker und übermorgen die Lusche, weil sie nicht mehr zum Umfeld oder zu den Anforderungen der Organisation passt.
Das heißt, man sollte auch da vorsichtig sein mit einer finalen Einschätzung und sich trotzdem zutrauen einzuschätzen. Also sagen, jetzt im Moment ist die Situation so, aber wie kann ich denn rausfinden, ob da noch ein Joker im Ärmel sitzt oder sowas? Also sozusagen, also der Hack bezieht sich darauf, wie ich gewohnt bin, entweder vorher sicher zu werden, dass ich die richtigen Leute anstelle, oder während des Prozesses sicher zu sein, es sind die Falschen oder die Richtigen.
Also wenn man so auf den Teil was tun, was lassen guckt in dem Hack, dann empfehle ich, Personalentscheidungen zu treffen, wo man Leute einstellt, die vielleicht nicht hundertprozentig von der Qualifikation passen, aber eine Adaption und Lernfähigkeit mitbringen, die sicherstellt, dass ich auch in Zukunft damit rechnen kann, dass diese Person sich auf neue Erwartungen einstellen kann. Dann habe ich nicht die bestqualifizierteste Person eingestellt, aber zumindest eine, die möglicherweise in 5 Jahren auch noch passen kann. Und da bin ich schon beim nächsten Punkt. Es ist immer hilfreich, sich zu fragen, was glauben wir eigentlich, wie unsere Organisation in 5 Jahren aussehen wird, wie sie ticken wird, was dann gebraucht wird, welche Veränderungen zum Beispiel KI mit sich bringt und was brauche ich eigentlich dann in 5 Jahren noch. Es wäre ein weiterer Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, Erwartungen auch klar zu formulieren. Es mag unglaublich simpel klingen, aber wir und ich erlebe sehr oft, dass solche Dinge nicht geklärt sind und man eben heute eingestellt wird und mit der Erwartung dann dort anfängt zu arbeiten, dass man die nächsten 20 Jahre mindestens das machen darf oder eben noch mehr von dem, was man gerne möchte. Und das ist ein mittelmäßiges Erwartungsmanagement.
Okay, das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
Und insofern macht es, glaube ich, auch viel Sinn, jetzt nicht unendlich viel Zeit, und das erleben wir auch, in Stellenbeschreibungen zu stecken, weil keine Stellenbeschreibung der Welt eigentlich abdecken kann, was man von Mitarbeitenden erwarten kann und muss. Also ein gesundes Maß an Stellenbeschreibungen, an detaillierter, aber eben auch nicht der Versuch, das zu perfektionieren. Und wir kennen Beraterscheinen, die nichts anderes tun als Stellenbeschreibungen für Organisationen zu erstellen, das halte ich für überflüssig.
Also, man kann sich nicht nur im Personal geirrt haben, zumindest mal zeitweise, sondern auch in der Stellenbeschreibung.
Ja.
Ja, genau.
Ja.
Ich nehme noch einen raus, den Hack 19.
Ja.
Da hat mich total angesprochen, weil das auch so eine tägliche Geschichte ist. Informale Tauschmittel als Tabu oder eben nicht? Was sind informale Tauschmittel? Der Satz, mit dem es anfängt, ist irgendwie so in der Richtung: Du, wir müssen das bis heute Abend noch fertig kriegen, kannst ein bisschen länger bleiben, du hast was gut bei mir.
Ja.
Nicht, dass man das nicht schon mal gehört hätte irgendwann.
Ja,
Was sind
ja.
noch so informale Tauschmittel und worauf gilt es jetzt zu achten? Beziehungsweise was gilt es zu unterlassen, um das mal zu fokussieren, also bleiben zu lassen?
Ja. Soll ich noch mal kurz Tauschmittel erklären oder glaubst du, es ist schon eindeutig genug?
Nee, ich fände es schon interessant, das noch zu
No
erfahren, ja.
nochmal zu bisschen zu klären. Organisationen gehen ja ein Tauschgeschäft mit ihren Mitarbeitenden ein. Und es lautet folgendermaßen: Ich als Mitarbeitende stelle meine Arbeitszeit zur Verfügung, auch eine gewisse Grundmotivation und mein Können, halte mich an die Regeln der Organisation, die da vorgegeben werden, und bekomme dafür Geld, also mein Gehalt. Das ist erstmal die Tauschbasis. Es ist erstmal der Grundarbeitsvertrag. Man könnte ein bisschen überspitzt formulieren, dann gibt es da Dienst nach Vorschrift. Das reicht aber in der Regel in Organisationen nicht, um überlebensfähig zu sein. Also ist der Versuch von Organisationen, Tauschmittel informaler Art zu organisieren, die über das Formale hinausgehen. Und solche Tauschmittel sind durchaus legitim, weil sie dazu führen, dass Mitarbeitende mehr als die Grundmotivation mitbringen. Und das ist auch eine häufige Frage, die wir von Führungskräften bekommen. Wie kann ich eigentlich meine Mitarbeitenden noch motivieren? Wie können die die Extrameile machen? Und das ist dann auch wieder ein Tauschgeschäft zwischen den Mitarbeitenden und der Organisation, ein informales Tauschgeschäft, die eingehen, in dem zum Beispiel Mitarbeiter, habe ich erlebt, eine pflegende Person zu Hause hat und einfach jeden Tag eine halbe Stunde später kommt, weil die Pflegekraft nicht früher kommen kann. Und diese Ausnahme will ich natürlich nicht jedem Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, aber das ist ein Tauschgeschäft. Und ich weiß dann aber auch, dass diese Person mal abends eine halbe Stunde länger bleibt oder mal im Homeoffice ein bisschen mehr macht, wenn ich dieses Tauschgeschäft anbiete. Oder ein anderes Tauschmittel ist, ich kriege einen interessanten Auftrag, zum Beispiel nah am Vorstand dran und kann mich als vielleicht Projektmitarbeiter oder Projektleiter besonders in Szene setzen. Oder ein Tauschgeschäft ist, ich bekomme einfach einen Job oder eine Aufgabe, die mir besonders viel Spaß macht und ich kriege Aufgaben, die mir keinen Spaß machen, nicht. Das sind Tauschgeschäfte und dafür weiß dann aber auch die Organisation oder die Führungskraft, dass sie an einer anderen Stelle mehr erwarten kann als die Grundmotivation. Und jetzt gibt es ja immer Leute, die sagen, ah, das ist so oder da läuft was illegal oder die schustern sich da gegenseitig was zu oder oh, 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 oh. Also die verdammen das. Und es hat natürlich die Gefahr, dass eine Organisation an Konsistenz verliert, wenn sie permanent solche informalen Tauschgeschäfte zulässt. Also eine Organisation muss eine gute Mischung hinkriegen zwischen Formalität, die Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit, für Zuverlässigkeit sorgt und auf der anderen Seite solche informalen Tauschmittel zulässt. Und es macht keinen Sinn, das eine oder das andere zu verdammen oder schlecht zu machen, sondern es kommt darauf an, eine gute Balance zwischen diesen beiden hinzubekommen. Mhm. Und je nachdem, auf welcher Seite man halt steht, gerade kriegt man halt entweder das eine oder das andere ein bisschen um die Ohren gehauen. Die Leute, die sich benachteiligt fühlen, die sagen, das muss aber jetzt mal formalisiert werden. Und die einen Vorteil davon haben, werden natürlich am besten darüber schweigen, dass sie solche Vorteile genießen. Das ist vielleicht auch ein bisschen, du hast, glaube ich, vorhin gefragt, was sollte man unterlassen?
Ja, genau.
Und was man unterlassen soll, das ist von Dirk Becker, der schreibt, solche Dinge sollte man besser der expliziten Kommunikation entziehen. Also man sollte am besten nicht über solche informalen Tauschmittel sprechen, da man sie dann der Gefahr aussetzt, dass man sie formalisieren oder abschaffen muss.
Und dann könnte man ihre Kraft oder sie als Ressourcen nicht mehr wirken lassen.
Nee. Ne? Genau, dann ist vorbei.
Das ist so eine echte Arbeit. Also ich finde auch so interessant bei diesem Tun lassen, das sind quasi, wenn man so will, in Anführungsstrichen ganz unsystemisch Tipps und Hinweise, do that, don't do that. Und trotzdem, so habe ich das richtig verstanden, dass es immer auch ein bisschen heißt, ich gebe dir keine Garantie dafür, dass das tiptop funktioniert, so wie wir es am Anfang hatten, wahrscheinlicher machen, aber es schafft dir eine Möglichkeit, zum Beispiel Unterschiede zu beobachten.
Ja.
Oder es erhält dir Möglichkeiten.
Ja, es erweitert auf jeden Fall Handlungsoptionen.
Ja.
Und wer sich auf eine Seite stellt und sagt, es muss alles formal laufen, der hat die informalen Mittel nicht zur Verfügung und umgekehrt. Also ich erweitere Handlungsmöglichkeiten und Organisationen brauchen das. Also die können sich nicht nur mit formalen Tauschmitteln beschäftigen. Das haben wir, das kann man ja dann beobachten in Ländern, wo dann zum Beispiel Planwirtschaft existiert, dann wird halt nur das gemacht, was formal gefordert wird und die Ergebnisse kann man auch beobachten.
Oder der Markt der Tauschmittel wird sowas von diffus, dass man da gar nichts mehr beobachten kann.
Ja, oder es wird, oder das ist ja ein Begriff, der dann auch von Luhmann kommt. Also brauchbar ist es, er redet von brauchbarer Illegalität. In meinen Worten wäre es, wenn die Tauschmittel noch den Regeln der Organisation entsprechen, kann man von brauchbarer Illegalität sprechen. Wenn es dann aber in Richtung Korruption und so weiter geht, dann wird es natürlich eine strafbare Illegalität. Und dann sind auch Tauschmittel nicht mehr akzeptabel. Also dann befinden wir uns in, also dann weiß man, warum es Compliance-Abteilungen gibt, die dafür sorgen, dass die unbrauchbare, strafbare Illegalität nicht überhand nimmt. Und die Gefahr ist natürlich durchaus vorhanden.
There's no world with no risk.
Ja, da sind wir bei Lösungen und Lösungsproblemen oder Folgeproblemen. Also genau.
Ich will dich nachher noch zu dem Hack einladen, aber ich würde gerne ein Thema nicht vergessen, weil mich das immer sehr interessiert. Obwohl es nicht, jetzt nicht der Fokus ist von den 42 systemischen Hacks, aber es hat sich für mich wieder geöffnet, Ausbildung, Kompetenzanforderungen für Führung und für Beratung. Was darf sozusagen, um drastisch auszudrücken, mit was der Fritz Simon immer wieder ausformuliert, ungestraft weggelassen werden und ignoriert werden, was auf keinen Fall? Oder welche Erfahrungen, Reflexionsformen braucht es, um verantwortlich in Führung und Beratung unterwegs zu sein? Und auch das steckt ja aus meiner Sicht schon in den Hacks drin. Sozusagen dieses Thema, ja, obwohl es kein Lehrbuch ist, sozusagen für Führung und Beratung, wie kann man dafür sensibilisieren, dass man auch für solche Hacks oder für solche Ideen, solche Musterbrüche sensibel bleibt und sie vielleicht sogar organisieren kann, die Kompetenz von Führungskräften hackfreundlich zu organisieren. Was braucht es dafür? Was wäre das für eine Anforderung an Weiterbildung, wenn es nicht eh schon zum Teil geschieht?
Ja, also wenn ich an deine Frage denke, was könnte man ungestraft weglassen oder was könnte man weglassen, dann wäre meine Vorstellung, es gibt jetzt eine perfekte Führungskraft. Also dieses Bild einer perfekten Führungskraft, das würde ich gerne weglassen. Oder ein Bild einer Führungskraft, wenn sie diese 27 Kompetenzen erfüllt, dann entspricht sie dem Anforderungsprofil, dem Stellenprofil einer Organisation. Das finde ich alles viel zu bürokratisch. Würde ich also weglassen. Ich würde heute auch weglassen, ganz viel Methodenkompetenz zu lehren. Also eine SWOT-Analyse und smarte Ziele zu formulieren und Top-Output-orientierte Ziele formulieren zu können. Das wird, oder Outcome-formulierte Ziele, das würde ich reduzieren. Und was ich wichtig finde, was Führungskräfte und auch Berater lernen sollten, sind Kontextbeobachtungen, sind keine persönlichen Zuschreibungen zu machen. Also Organisation oder Verhalten von Menschen im Kontext zu beobachten. Es gibt von Luhmann eine ganz schöne Stelle, der sagt, dass die Handlung wie so ein Magnet die Absicht des Handelnden unter die Lupe nimmt oder anzieht. Und das ist ja immer die große Gefahr, dass man jemanden beobachtet und aus der Handlung die Absicht schließt. Und ich kann gar nicht sagen, wie oft ich mit Führungskräften Briefinggespräche hatte, die mir dann über einzelne Personen was erzählen und den Gedanken haben, wie kann ich denn jetzt diese Person ändern oder das Mindset der Person ändern?
Das
Und
Mindset, ja.
wenn ich jetzt an Ausbildung von Beratern oder Führungskräften denke, dann wäre das für mich diesen Kontext stärker zu beobachten, Beobachtung zweiter Ordnung einzuführen, also nicht nur zu gucken, was beobachtet man, sondern wie hat man eigentlich die Beobachtung konstruiert, wie ist sie zustande gekommen. Das wäre für mich auch ein funktionaler Blick auf Lösungen und Lösungsprobleme zu werfen. Also häufig, das erlebe ich oft auch, sagt man, boah, das ist ja wirklich nervig und das ist alles viel zu viel. Und ich bin in der Organisation unterwegs, die ganz viele sogenannte SOPs haben. Also es sind so Anweisungen, die über die Jahre und Jahrzehnte von 100 auf 1000 Vorschriften angestiegen sind. Und heute erlebt man eben nur noch das Lösungsproblem, dass man gar nicht mehr diese Anweisungen überhaupt anwenden kann, weil so viele geworden sind. Und die Leute vergessen aber, wofür diese SOPs, diese Anweisungen mal eine Lösung waren und werfen am liebsten jetzt alles über den Haufen. Das heißt, also wenn du mich fragst, was müssen die Leute anfangen, vielleicht auch zu lernen, dann ist es so eine Denkfigur von Lösung und Lösungsprobleme in den Blick zu nehmen und sich immer wieder zu fragen, wozu gab es diese Lösung? Und meistens haben sie ja das Problem für die Lösung vergessen, wenn es schon lange her ist. Also das nochmal in einen Zusammenhang zu sehen, man könnte auch sagen, in einem Kontext zu sehen.
Okay. Finde ich sehr, sehr spannend, auch nochmal, gerade in Bezug auf Tools, wenn man so will, ja. Was ist da sinnvoll, was nicht so. Magst du noch einen Hack herausgreifen? Ich hatte das vorhin angedeutet, dass wir vielleicht noch angucken, aber ich würde dich gerne fragen, was fällt dir gerade ein, wo du sagen würdest, oh ja, den erzähle ich mal kurz.
Also ich erzähle gerne was zu dem Hack mit den Werten.
Oh ja.
Alle haben Werte, alle wollen sie, aber brauchen sie alle Werte, weil ich ganz oft erlebe, dass unglaublich aufwendige Programme zu Leitlinien oder auch Werten gefahren werden. Dann gibt es vier Fokuswerte zu Vertrauen und Kundenorientierung und Zusammenarbeit. Und plötzlich hat man ein Fass aufgemacht, dass man anfängt, Dinge in die Beobachtung zu bringen, die vorher gut gelaufen sind und jetzt plötzlich immer gefragt wird, oh, ist das jetzt eigentlich vertrauensvolle Zusammenarbeit oder tut der nur so, als ob? Also plötzlich setzt man einen Wert der Beobachtung aus, indem man ihn fordert, den man besser einfach implizit gelassen hätte, anstatt ihn explizit zu fordern. Mir gefällt der Hack deswegen so gut, weil ich denke, man würde unglaublich viel. Ich bin sehr sparsam, in einem sparsamen Land groß geworden und in einer sparsamen Familie. Deswegen gucke ich oft auf Organisationsgeschehnisse mit der Brille, müsste man dafür Geld ausgeben? Und ich erlebe so viele ineffiziente Programme, wo ich denke, das würde dazugehören, das könnte man einfach lassen. Und wenn man dann fragt, was tun, dann wäre es eher den Gegenwert zu stärken. Also zum Beispiel, wenn man vertrauen möchte, dann könnte man sagen, wo könnte man den Controller reduzieren, anstatt Vertrauen zu fordern? Und dann könnte man Kontrolle organisieren oder reduzieren, indem man nicht mehr 6 Leute auf irgendeine E-Mail gucken lässt, sondern nur noch 2 Personen, indem man KI nochmal drüber gucken lässt. Also indem man Kontrollmechanismen da womöglich reduziert, anstatt mehr Vertrauen einzufordern. Spart Geld.
Ist eigentlich
Zweifacher Hinsicht. Man spart sich das Kulturprogramm und man reduziert Kontrollen.
ist eigentlich ein super Abschlusstipp für so ein Gespräch, finde ich.
Ja.
Aber ich traue mich jetzt einfach, dort die Calabasas Sounds of Science Schlussfrage auch dir zu stellen. Oder also, ob es irgendwas gab, wo du gedacht hättest, oh, das wäre ich jetzt gern noch gefragt worden. Oder da hätte ich jetzt noch eine Idee, noch ein Statement loszuwerden. Dann wäre jetzt die Gelegenheit, auch dich selbst was zu fragen oder was auch immer jetzt gerade dran wäre.
Deine Fragen haben mir gefallen. Ich habe also jetzt keine Frage an mich, die ich noch beantworten will.
Vielen Dank.
Gerne. Und eine Erfahrung würde ich gerne noch mitgeben. Das ist so eine Art Abschlussstatement. Ich habe jetzt
Okay.
über die letzten Jahre unglaublich viel Begeisterung von Führungskräften oder auch von Beratern erfahren, die systemtheoretisch fundiert auf Organisationen schauen und damit für sich selber so Aha-Erlebnisse haben, dass mich diese Begeisterung auch inspiriert hat, zum Beispiel dieses Buch zu schreiben. Und ich ermuntere also Führungskräfte und Berater, mit diesem Blick auf Organisationen zu gucken, weil es Spaß macht und weil es an vielen Stellen auch Erleichterungen verschafft, weil man plötzlich nicht mehr nach der Eindeutigkeit, nach der Richtigkeit Ausschau hält, sondern mit Ambivalenz auch lernt, umzugehen. Und der zweite Gedanke: Rudi Wimmer hat ja das Eingangsstatement oder das Vorwort des Buchs geschrieben und ich war unglaublich froh darüber, weil er nochmal die Aufgabe von Organisationen in einen größeren Kontext manövriert, nämlich Organisationen, ob das jetzt eine Partei ist oder eine Schule oder ein Wirtschaftsunternehmen, haben alle den Auftrag, unsere Demokratie aufzustärken, unsere Gesellschaft zu stärken. Und wenn sie das mit einem komplexitätsbewussten Stil tun, mit einer Bewusstheit, dass es alles nicht so einfach ist, wie man vielleicht denkt, sondern dass man mit Komplexität lernen muss, umzugehen, ob das in der Schule oder in der Partei oder in der Wirtschaft ist, dann stimmt mich das relativ zuversichtlich, was unsere nächste Generation, unsere nächste Zeit angeht und einfache Antworten, wie wir sie heute auch noch finden, weniger Platz finden. Also, wenn systemtheoretisches und praktisches Denken auf dem Vormarsch ist, dann freut mich das und ich freue mich auch, wenn der Verlag und wir dazu einen Beitrag leisten.
Ja, das finde ich toll. Ich kann mich auch nochmal gleich im Namen von Karl Auer und aller Kolleginnen bedanken, dass du das Buch geschrieben hast, denn es steht ja genau in dieser Linie, dafür was beizutragen. Und mit zur Hex, ich finde das schon wirklich sehr attraktiv. Und es macht auch nebenbei bemerkt Lust auf noch mehr Theorie. Das finde ich das toll.
Ah ja, okay.
Vielen Dank. Danke für das Gespräch, danke fürs Buch
Danke für die Einladung.
und
Ich
gute
freue mich.
Zeit. Okay. Danke.
Alles klar, tschüss.
Sabine Krön bei Karl Auer Sounds of Science. An dieser Stelle wie immer der Hinweis auf alle Podcasts, Blogs, Beiträge im Karl Auer Magazin, besonders auf Karl Auer Sounds of Science Classic und auf die Specials, sowie auf unseren YouTube-Kanal mit vielem aus der Karl Auer Kongresswelt. Folgen Sie uns auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn. Und besuchen Sie unsere gesamte Website karl-auer.de. Dort können Sie im Programm stöbern mit den aktuellen Neuerscheinungen, in der umfangreichen Backlist, im Magazin und im Veranstaltungskalender. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.